RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Freiheit und Verlässlichkeit von Forschung geraten weltweit zunehmend unter Druck. In den USA und Europa sehen sich WissenschaftlerInnen mit politischen Eingriffen, gekürzten Fördermitteln und dem Verlust wichtiger Daten konfrontiert. Gleichzeitig nimmt die gezielte Verbreitung von Desinformation zu. Wissenschaft unter Druck, wie sichern wir die Freiheit der Forschung? Das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener. Unsere Gäste auf dem Podium sind die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Frau Professorin Dr. Geraldine Rauch, Herr Professor Dr. Wolfgang zu Castell vom GFZ-Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Er leitet dort die Abteilung Geoinformation. Außerdem trägt er als Chief Information Officer des GFZ die damit strategische Verantwortung für alle Informations- und IT-Themen. Und Herr Dr. Christoph Abels, Verhaltenswissenschaftler und Wissenschaftskommunikator an der Universität Potsdam. Er forscht unter anderem zu Demokratie, Fehlinformation und Technologie und außerdem ist er Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Herzlich willkommen an Sie alle, schön, dass Sie da sind. Wir wollen über die Freiheit der Wissenschaft sprechen. Da ist zu Beginn wahrscheinlich eine Definition dessen gar nicht so unwichtig. Frau Rauch, was bedeutet für Sie aus der Perspektive der Präsidentin der TU Berlin Freiheit der Wissenschaft?
Ja, zunächst einmal bedeutet das natürlich, dass alle Forschenden frei lehren und forschen können, was sie möchten. Tatsächlich kann ich aber gleich sagen, dass der Diskurs sich sehr vermengt und auch nicht ganz klar zu trennen ist mit Meinungsfreiheit und es hier eben teilweise um Forschungsgegenstände geht, aber natürlich auch um politische Meinungen, die sich in bestimmten Fächern natürlich auch kombinieren, aber nicht notwendigerweise. Wir sprechen natürlich auch davon, was auf dem Campus passieren darf, was auf dem Campus erlaubt ist. Da geht es dann eben auch nicht nur um Forschung an sich, sondern zum Beispiel auch darum, was Studierende machen. Und insofern ist es ein sehr weiter Freiheitsbegriff, der die Universitäten betrifft und Wissenschaftsfreiheit ist ein Teil davon.
Mhm. Herr zu Castell, aus der Perspektive eines Wissenschaftlers, der auf internationale Daten angewiesen ist, was bedeutet für Sie freie Wissenschaft?
Ich glaube, ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist erstmal, dass die Frage des Untersuchungsgegenstandes, die Wahl der Methodik und auch die Durchführung wirklich frei ist und da eben keine, wie auch immer, geartete Beeinflussung stattfindet. Erst recht nicht eine politische, weil wir sonst natürlich irgendwie nicht mehr das erzeugen können, was wir eigentlich wollen, nämlich wirklich nachprüfbar, unabhängig überprüfbares Wissen. Mhm. Und da spielen natürlich auch jetzt wieder sehr viele Themen eine Rolle, aber insbesondere natürlich im internationalen Kontext auch ein Vertrauen darauf, dass die Partner das ähnlich sehen und dass man mit den gleichen Zielen arbeitet.
Herr Abels, Sie forschen unter anderem zu Demokratie. Nur in der Demokratie kann Wissenschaft, Lehre und Forschung wirklich frei sein. Warum?
Weil die Demokratie dafür sorgt, dass Forschung auch ein Erkenntnisinteresse nachgehen kann, das tatsächlich den Grundwerten freier Forschung entspricht. Das heißt, dass man, wie gerade erwähnt wurde, selbstgeleitet die Forschungsfrage auswählen kann, selbstgeleitet die Methoden des Erkenntnisgewinns auswählt und eben dann auch in der Interpretation der Ergebnisse frei ist.
Nun ist diese Freiheit in Gefahr, mindestens in den USA und spätestens seit dort vor knapp einem Jahr Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat. Er hat mehrere Dekrete erlassen, die sich gegen die Wissenschaft richten, unter anderem eines mit dem Titel Restoring the Gold Standard of Science. Was ist denn das Problem heute, Herr Abels? Goldstandard könnte man ja erstmal positiv verstehen.
Ja, ganz genau. Das ist auch ein sehr eleganter Schachzug der aktuellen US-Administration, denn man gibt sich wissenschaftsnah, man gibt sich der Wissenschaft verpflichtet, insbesondere eben indem man Terminologie verwendet, die eben eine gewisse Qualität der Wissenschaft nahelegt. Es ist aber so, dass der Goldstandard, der hier angelegt würde, eben einem politischen Erkenntnisinteresse dient. Also man versucht die Daten oder dann eben auch bestimmte politische Themen, wie etwa die Frage, ob Impfen tatsächlich zu oder Impfungen zu Autismus führen, durch entsprechende politische Steuerung dann auch mit entsprechenden Daten zu belegen. Und dieses Belegen dann wird von der aktuellen US-Regierung als Goldstandard interpretiert.
Warum macht denn Trump das jetzt alles? Was ist sein großes Ziel dahinter?
Naja, man muss schon sich der Kernfunktion der Wissenschaft in gewisser Weise bewusst werden, nämlich letztlich Wissen zu generieren und in irgendeiner Weise der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Und dieses der Wahrheit ein Stück näher kommen ist natürlich, was Autokratinnen und Autokraten, in der Regel Autokraten, durchaus als ein Problem wahrnehmen. Denn das erste Opfer der meisten autokratischen Systeme ist immer die Wahrheit. Denn es lässt sich viel einfacher die eigene politische Agenda durchsetzen, wenn man nicht an Konventionen der Wahrheit gebunden ist. Und die Wissenschaft entsprechend einzuschränken oder beziehungsweise die Wissenschaft als solche zu missbrauchen, um eben das eigene Weltbild zu formen, passt da genau ins Bild.
Dieser Goldstandard ist eben nur ein Dekret, was Trump erlassen hat. Die Folgen dieses und anderer Dekrete, Forschungsgelder wurden massiv gekürzt, Begriffe zensiert, Daten unzugänglich gemacht oder gelöscht, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entlassen. Knebel für die Wissenschaft, kommentierten das hierzulande einige Medien. Frau Rauch, wie haben Sie das damals aus Ihrer Position und Funktion heraus beobachtet und wahrgenommen?
Ja, das ist natürlich ganz klar. Eine Beschneidung ja auch nicht nur grundsätzlich irgendwie der Wissenschaft ganz allgemein, sondern es zielt ja auf sehr spezielle Wissenschaftsbereiche, also zum Beispiel Genderstudien oder überhaupt Genderinteraktionen mit Forschung werden ja grundsätzlich hier sehr stark bekämpft. Aber es gibt natürlich auch andere Felder, die im Fokus stehen. Auch in der medizinischen Forschung, wo ich ja auch meinen Background habe, gibt es natürlich massive Eingriffe. Und da kann man schon sagen, dass es auch sehr programmatisch ist, weil es ja nicht in gleicher Weise man sagen kann, jetzt werden hier überall Stellen gekürzt, sondern es betrifft besonders Leute. Und es trifft eben auch Leute mit bestimmten politischen Meinungen. Ich meine, es gibt ja so schwarze Listen, die kursieren, wo Leute einfach diffamiert werden oder abgesägt werden sollen. Und da geht es dann tatsächlich eher um politische Meinungen als um deren Forschungskern oft.
Und war Ihnen gleich klar, dass das Auswirkungen weit über die USA hinaus haben wird?
Ja, was heißt gleich klar? Ich finde sowieso schon die ganze Zeit, dass die Debatte in Deutschland und auch in Berlin etwas scheinheilig ist, dass wir immer sagen, ja, 1000-Köpfe-Programm, wir retten jetzt unsere armen US-Wissenschaftler. Ohne Frage ist das furchtbar, was da passiert, aber die Mechanismen, die in den USA angewendet werden, sehen wir hier teilweise auch. Und wir sehen sie auch in Berlin. Und natürlich sind sie nicht so drastisch. Ich möchte jetzt nicht den Vergleich ziehen und sagen, wir sind in der gleichen Situation. Aber es ist einfach abstrus, wenn dieselben Leute, die sagen, oh Gott, ganz schlimm, was in den USA passiert, im Prinzip dieselben Mechanismen hier anwenden. Und das sehen wir schon.
Welche Mechanismen das sind. Darauf will ich später noch mal detaillierter kommen. Ich will noch einen Augenblick bei den USA bleiben. Herr Zucastel, was war Ihre Einschätzung der Situation? Haben Sie das Ausmaß, das es bislang angenommen hat? Haben Sie das voraussehen können?
Unser Forschungsthema ist ja die Erde und die Erforschung der Erde geht nicht alleine und erst recht nicht aus Deutschland heraus, sondern nur mit internationalen Partnern. Eine Motivation sicherlich auch in das Wissenschaftssystem einzugreifen ist, weil Wissenschaft unbequem sein kann und das Thema Klima ist dafür einfach ein sehr gutes Beispiel. Es ist einfach viel leichter, gewisse politische Agenten durchzudrücken, wenn man einfach ignoriert, dass es da wissenschaftliche Erkenntnis zum Thema Klima gibt. Und deswegen war das schon sehr früh klar und wir haben das auch schon in der ersten Trump-Administration sehr schnell gemerkt, dass Mittel gekürzt wurden, aber tatsächlich auch Daten nicht mehr zur Verfügung gestellt wurden von US-amerikanischen Partnern. In diesem Sinne waren wir vorbereitet und haben hier auch sehr früh schon Nachrichten bekommen, auch ganz konkret von potenziell gefährdeten Dingen. Ich glaube, in dieser Community ist das sehr, sehr schnell von Anfang an klar gewesen.
Herr Abelt, Sie als Experte für Demokratie und Fehlinformation, hat es einen solchen forcierten Angriff auf die Wissenschaft schon mal gegeben?
Ich sag mal, meine Arbeitsgruppe ist nicht dafür bekannt, übermäßig optimistisch zu sein. Und selbst wir waren doch sehr über die Geschwindigkeit überrascht und über die Systematik, die hier angewendet wurde. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass man eigentlich von den USA immer das Bild hatte, dass das eine relativ gut funktionierende und stabile Demokratie ist. Und es hat sich doch jetzt relativ schnell gezeigt, dass die Checks and Balances, also diese Leitplanken, die einzelne Personen eingezogen wurden oder die quasi versuchen sollten, die politische Macht einzelner Personen, insbesondere des Präsidenten, zu limitieren, nicht so gut funktionieren. Und eigentlich wird jetzt erst zumindest für mich so richtig klar, wie sehr das System darauf aufgebaut war, dass sich die Person an der Spitze, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, nicht daneben benimmt. Und ich glaube, das ist uns jetzt allen bewusst geworden, dass wir da in Zukunft vielleicht etwas vorsichtiger mit umgehen sollten, wen wir da ins Amt führen, weil es scheint so zu sein, dass diese, selbst wenn es nach außen hin gut aussieht und stabil aussieht, die Machtbeschränkungen eben nicht so gut funktionieren, wenn es einer wirklich auf die Spitze treiben will.
Ja, nun haben wir ja nicht Trump ins Amt geführt, aber ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Der Laie könnte jetzt trotzdem noch meinen, ja, das ist ein Problem, was die USA haben, das wäre aber viel zu kurz gedacht. Wir haben es jetzt schon ein bisschen gemerkt. Herr Zucastel, Sie sind überzeugt von Open Science, also offener Wissenschaft. Wichtig dafür ist Open Access, also freier Zugang eben zu Forschungsergebnissen und der Austausch von Wissen und Daten. Wie sehr sind Sie denn jetzt hier in Deutschland und Europa von der aktuellen Situation in den USA betroffen? Gerade, weil Sie ja mit globalen Daten arbeiten.
Ich glaube, die Überraschung ist tatsächlich der Effekt, den der Herr Abels gerade beschrieben hat. Es gibt sicherlich globale Partner, die wir schon lange auf dem Schirm haben, wo wir gar nicht damit rechnen, dass die mit dem gleichen Selbstverständnis arbeiten wie wir. Und bei diesen Partnern haben wir natürlich nicht die Selbstverständlichkeit aufgebaut in der Kollaboration und in dem gemeinsamen Arbeiten. Das ist das wirklich Besondere an dieser Stelle, dass wir hier mit einem Partner zu tun haben, mit dem wir wirklich seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und der eigentlich immer vollkommen verlässlich war. Also auch als der Ukraine-Krieg losging, waren wir aufgefordert, von einem Tag auf den anderen die Zusammenarbeit mit Partnern aus Russland auf Eis zu legen. Aber das ist etwas, wo man sagen kann, okay, in einem gewissen Rahmen hat man das vielleicht erwartet. Jetzt möchte ich aber doch springen und wechseln auf das Thema Open Science, weil Sie mich angesprochen haben. Man kann sich das erstmal irgendwie idealistisch vorstellen, aber am Ende des Tages ist das das Grundprinzip von wissenschaftlichem Arbeiten. Ich mache etwas, was Frau Rauch nachvollziehen kann. Wenn ich das nicht offen mache, kann sie es nicht nachvollziehen, dann reden wir nicht von Erkenntnis. Mhm. Und das ist das, was wir bei Open Science einfach wirklich versuchen, ganz, ganz konsequent durchzuziehen. Wenn ich jetzt natürlich das Erdsystem als Ganzes betrachte, wird es noch viel, viel drängender, gemeinsam und offen zu arbeiten, damit ich wirklich vergleichbare Daten global erhebe, die auch nach transparenten und überall ähnlichen Standards erhoben wurden, damit ich mich darauf verlassen kann. Und sowas gilt in vielen anderen Fällen auch. Ich kann gleich einschränkend dazu sagen, Open Science heißt ja nicht, jeder kann irgendwie alles haben. Selbstverständlich arbeiten wir in der Medizin mit sehr restriktiertem Zugriff auf Daten, wenn immer es um Patienteninformationen gibt und sonst was. Ne? Aber wenn es um die Basis der wissenschaftlichen Erkenntnis geht, ist dieses Open Science Paradigma schon sehr wichtig.
Also es hat ja auch was mit Reproduzierbarkeit zu tun, die Wissenschaft, dass ich das unabhängig mit den Sie genutzten Daten, wenn ich die auch nutze, dass ich auch zu diesem Wissensstand komme, dann ist es Wissenschaft. Ich sag mal, es wurde genickt, damit es auch hörbar ist. Wie konkret hat sich Ihre Arbeit denn verändert in den vergangenen Monaten?
Meine Arbeit hat sich in zwei Punkten sehr massiv verändert. Zum einen natürlich, weil wir tatsächlich kurzfristig angesprochen werden aus verschiedenen Communities, ob wir etwas tun können, ob wir uns irgendwie da einbringen können, Daten zu retten, Daten zu übernehmen, dafür zu sorgen, dass Workflows in der Verarbeitung von Daten, Prozessierungsworkflows, stabil und redundant laufen. Weil die Vorstellung ist ja immer so einfach, man geht irgendwie raus und misst irgendwas und das ist dann das Datum für die Wissenschaft. Nein, das ist es in seltensten Fällen. Das, was ich messe und das, was ich gerne daraus ableiten möchte, da ist oft ein sehr, sehr langer Prozessierungsweg dazwischen, der eine ganze Menge auch wieder Expertise braucht. Auch solche Verarbeitungsketten haben wir selbstverständlich mit Partnern in den USA aufgebaut, ja, und sehen uns jetzt plötzlich in einer Lage konfrontiert, dass wir uns fragen müssen, ob wir das Ergebnis, was wir brauchen, noch zuverlässig liefern können. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, der sich geändert hat, und das möchte ich tatsächlich mal als etwas Positives herausheben. Das Thema Daten wird in der Öffentlichkeit, auch in der Politik, immer so selbstverständlich wahrgenommen. Wir reden sehr schnell über Innovation, wir reden über Grunderkenntnisse der Wissenschaft, wir reden über KI, aber all dem liegen Daten zugrunde. Und was uns diese Situation in der Tat erlaubt, ist, dass wir Veranstaltungen wie die heutige haben, in denen wir auch über das Thema Daten reden können. Und das ist auch ein für mich zumindest neues Feld, dieses Thema immer nach außen zu tragen, auch in der Öffentlichkeit zu erklären, wozu sind Daten da, was bedeutet das eigentlich, warum arbeiten wir international zusammen. Mhm. Und so kriegen wir natürlich durch diese eigentlich sehr unschöne Situation jetzt eine Bühne, die uns hilft, in Deutschland und in Europa wirklich mal drüber nachzudenken, wie sind wir denn da aufgestellt, wo sind wir denn da abhängig. Mhm. Resilienz ist das Schlagwort hier. Viele Dinge, die wir immer als selbstverständlich angesehen haben, die in der Wissenschaft gemacht werden, weil man sie halt braucht, werden aus einem gewissen Idealismus mit minimalen Mitteln gemacht, aber nicht aus der Perspektive heraus, dass da plötzlich irgendwelche größeren Angriffe drauf sind und man sich fragen muss, ist das alles noch stabil?
Von Datensicherung haben wir ja in den vergangenen Monaten auch schon gehört, ist die große Maxime gewesen jetzt zuletzt, nachdem Trump an die Macht gekommen ist, dass die eben nicht verloren gehen. Wir schauen da auch gleich noch rauf, wie genau das passiert, weil das ist nämlich gar nicht so einfach, weil es geht um ja, sehr, sehr, sehr große Datenmengen und da stellen sich dann Herausforderungen an, die man vielleicht nicht sofort denkt. Frau Rauch, hat sich bei Ihnen an der Uni denn auch konkret was verändert, seit Trump wieder Präsident ist? Gab es da Auswirkungen auf die Forschung, auf die Studierenden oder wie hat sich das dargestellt?
Also ich glaube, das hatten Sie ja auch schon dargestellt, natürlich ein bisschen fachspezifisch. Es ist ja auch sehr unterschiedlich, welche Daten betroffen sind und mit welchen Datenmengen Forschende arbeiten oder ob es überhaupt internationale Daten sind oder lokale Daten. Auch das ist ja unterschiedlich. Es ist schon so, dass wir auch an der Universität natürlich viele Kontakte in die USA haben, PartnerInnen dort und wo uns zum Beispiel befreundete PräsidentInnen auch berichten von Einschränkungen, von massivem Rückgang internationaler Studierendenzahlen zum Beispiel, dass es natürlich schwieriger ist, überhaupt Studierende in die USA zu senden, aber auch allgemein, dass WissenschaftlerInnen zunehmend Bedenken haben, in die USA einzufliegen, weil es ja auch verschiedene Meldungen gibt, dass irgendwelche Vorwürfe bei Einreise gemacht werden und Leute in Haft kommen oder festgehalten werden, zumindest temporär. Also man spürt schon eine große Verunsicherung. Wir haben auch vereinzelt Wissenschaftler oder Kontakt zu Wissenschaftlern, die sozusagen sich wirklich wünschen, auszuwandern. Das gibt es schon auch. Ich würde sagen, es ist jetzt grundsätzlich noch keine Massenbewegung, die wir jetzt an der TU Berlin beobachten. Aber insgesamt ist da schon eine große Unruhe und natürlich auch eine große Solidarität mit betroffenen WissenschaftlerInnen.
Ja, es gab mehrere Reaktionen aus der Wissenschaft und der Politik. Unter anderem, das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, wurde darüber diskutiert, dass das Ganze ja auch eine Riesenchance sein könnte. Der Brain Drain in den USA, das Weggehen eben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den USA als Brain Gain für andere Länder wie Deutschland. Es wurde über gezielte Abwerbeprogramme gesprochen. Sie sind davon aber nicht überzeugt, Frau Rauch, warum nicht?
Also erstmal ist natürlich jetzt Hochschulfinanzierung Ländersache. Wir sehen aber weitestgehend über alle Bundesländer gerade massive Kürzungen von 10-15% der aktuellen Budgets. Und wir sehen gleichzeitig, dass der Sanierungsstau in den Hochschulen riesig ist. Allein an der TU Berlin haben wir 2,4 Milliarden Euro Sanierungsstau, sodass einfach Forschungsgebäude reihenweise zugehen werden in den nächsten Jahren. Und dann zu sagen, also an den großen Universitäten, gerade an den Privatuniversitäten in den USA, sind die Forschenden natürlich ganz andere Standards gewohnt. Jetzt zu sagen, wir bieten denen hier die besten Möglichkeiten, damit wir die Spitzenforschenden herkriegen, gerade sägen wir hier unsere Spitzenforschenden ab, das muss man auch mal so sagen. Deswegen ist so diese Debatte gleichzeitig einfach ein bisschen abstrus und auch nicht besonders glaubwürdig. Mhm.
Herr Zucastel, Sie sagen ja Ähnliches. Sie sagen, es wäre verrückt. Man will ja die USA als Partner behalten. Das gezielte Abwerben schließt das dann halt aus?
Das schließt das vielleicht nicht vollkommen aus, denn natürlich gibt es immer Einzelschicksale und Einzelsituationen, in denen man natürlich bereit sein will und in der Lage sein will, zu helfen. Dieses 1000-Köpfe-Programm zielt natürlich sehr wirklich auf die absolute Spitze. Und wir vergessen immer, dass die Spitze nicht da wäre, wenn der Eisberg nicht drunter wäre. Und das ist das, was Frau Rauch gerade so schön angesprochen hat. Ne? Wir haben auch hier bei uns wirklich ganz andere Grundlagen, die einfach nicht so selbstverständlich da sind. Und wenn ich an diesen Grundlagen säge und baue und sonst was, dann kriege ich auch die Köpfe oben hin. Das ist das eine. Aber es gibt auch viele Menschen, die überhaupt noch nicht so weit sind, dass sie mal so ein Spitzenkopf werden. Auch diese Menschen sind ja betroffen. Ja? Die Verunsicherung, die Frau Rauch gerade ansprach, die merken wir sehr deutlich. Insbesondere auch bei Studierenden aus Europa, die jetzt in den USA sind, die aufgrund der Möglichkeiten dorthin gegangen sind, die jetzt nicht mehr wissen, ob sie da ihre Projekte, ihre Pläne da weiter verfolgen können. Ja. Und auch an diese Menschen muss man natürlich irgendwie denken. Und dann nützt es irgendwie nicht nur sozusagen auf die Spitze zu gucken. Gleichzeitig ist es so, da können wir das links und rechts drehen, wie wir wollen. In der monetären Macht auch, der faktischen Macht der USA als Partner in der Wissenschaft, sind wir nicht in der Lage, das kurzfristig aufzunehmen. Das brauchen wir überhaupt uns nicht vorzustellen. Das heißt, wenn uns die USA langfristig als Partner in der Wissenschaft wegfallen würden, ja, hätten wir ein Riesenloch in der Wissenschaft. Und jetzt erlauben Sie mir, eine Brücke zu schlagen. Es gibt ja weltweit Partner, die durchaus sofort bereit wären, in diese Lücke einzuspringen. Ja? Aber das sind Partner, die vielleicht dann doch eine andere Vorstellung haben und wo wir uns dann sagen, wollen wir da so zusammenarbeiten.
An welche Partner denken Sie
dann? Dass ich jetzt an den asiatischen Raum denke, wenn ich sehe, was China in Forschung und auch in diese Dinge investiert. Ne? Und das ist ein Land, wo ich weiß, dass das Land Wissenschaft strategisch, politisch instrumentalisiert und wo wir uns ja auch mit zurechtfinden müssen, dass was unter dieses Thema passt, Wissenschaft unter Druck, wie gehen wir damit eigentlich um, dass wir einen Partner haben, der eben nicht unser Wertesystem teilt und der Wissenschaft eben nicht unter diesem Wertesystem durchführt. Ne? So, und da ist es, glaube ich, zurück zu den Mengen und zu den Summen, wäre es einfach irgendwie total idealistisch, ja, und vermessen anzunehmen, wir könnten das irgendwie kompensieren.
So, aber was ist denn die Strategie dann jetzt? Also im Endeffekt, man wartet jetzt noch, jetzt ist das erste Jahr rum, noch 3 Jahre. In der Zwischenzeit, Maxime, ich habe schon angesprochen, Daten retten.
Daten retten, darauf vorbereitet sein auf unvorhergesehene Dinge, die noch kommen können, sich überlegen, wo wir vielleicht doch auch ein bisschen unabhängiger werden sollten und auf Souveränität vielleicht ein bisschen mehr achten sollten. Gleichzeitig auch nicht ignorieren, was in den USA passiert. Die härtesten Dinge, die jetzt quasi schon eingeschlagen haben, wenn man so will, oder sich manifestiert haben, sind natürlich bei Forschungseinrichtungen, die wirklich von staatlichen Mitteln unmittelbar abhängen. Das zweite sind viele Universitäten, Forschungseinrichtungen, die sozusagen indirekt in den Verhandlungen mit der Administration von diesen Mitteln abhängen. Aber auch die Kolleginnen und Kollegen in den USA sind ja nicht dumm. Und Wissenschaftlerinnen sind normalerweise ja darauf trainiert, mit unvorhergesehenen Situationen zurechtzukommen und sich zu etwas zu überlegen. Also auch dort bewegt sich das System, es verschieben sich Gelder aus dem Staatlichen ins Private, es werden neue Koalitionen gesucht. Es ist also in dieser Situation auch eine ganz große Chance. Und ich glaube nicht, dass das heißt, sich wegducken und irgendwie sich darauf vorbereiten, dass die USA als Partner morgen ausfallen, sondern vielleicht einfach zu akzeptieren, dass die USA morgen ein anderer Partner sind, der sich grundsätzlich immer noch, so wie wir verhält, immer noch irgendwo ja unsere Wertesysteme teilt, zumindest in der Wissenschaft, aber der vielleicht halt nicht mehr in jedem so agiert und sich verhält, wie er das vorher gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch gut und reinigend für das deutsche und für das europäische Wissenschaftssystem, weil wir doch viele Dinge auch einfach als gegeben akzeptiert haben.
Den Blick auf Deutschland werfen wir gleich. Ich will noch zur digitalen Souveränität kommen, die als Ziel ausgesprochen wird. Wie erreichen wir die denn?
Wenn ich in die Biologie schaue, ist das Prinzip der Resilienz und Stabilität in der Biologie die Diversität. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort, die wir haben. Das ist auch die Stärke, die wir in Deutschland, die wir in Europa haben, die wir nutzen können. Das heißt natürlich auch, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen unbequemer sein müssen oder sagen, ich folge nicht dem stärksten Trend einfach blind hinterher. Aber wenn alle starken Trends, gerade in der Digitalisierung aus den USA kommen, aus der Hand von wenigen Firmen kommen, dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich da auch irgendwie drauf verzichten kann. Also das ist für mich eine der wichtigsten Antworten hier, Diversität. Das zweite ist tatsächlich auch sensibel drauf zu schauen, wo kritische Abhängigkeiten sind. Und an diese kritischen Punkte muss man rangehen und muss einfach hier Redundanzen aufbauen. Ja, und da lassen Sie mich nur dazu sagen, selbst ohne Donald Trump kann ein Rechenzentrum in den USA auch mal ausfallen. Ja? Wegen eines Hackerangriffs, wegen eines Waldbrandes oder sonst was. Ja? Und sich das zu überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn hier kritische Punkte ausfallen, ist eigentlich Tagesgeschäft der IT. Es ist nicht Tagesgeschäft der internationalen Wissenschaft, wenn sie überlegt, wovon sie abhängig ist.
Könnte man sagen, Sie haben es ein bisschen angesprochen, wenn man die Infrastruktur, die man jetzt bearbeitet, beziehungsweise man setzt mehr auf Redundanz, das ist das Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man am Ende doch gestärkt aus dieser zeitlichen Epoche hervorgeht?
Davon bin ich überzeugt. Was allerdings auch daran liegt, dass ich eine grundsätzlich positive Einstellung zu diesen Dingen habe. Und es auch viele andere Beispiele gibt, wo wir dann auch in Deutschland in der Wissenschaft Restriktionen hatten, global gesehen, über die erstmal gestöhnt haben, aber die am Ende des Tages die Wissenschaft als Chance genutzt hat.
Herr Abels, Sie arbeiten mit am vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projekt ProDem-Info, Protecting the Democratic Information Space in Europe. Wie sehen Sie denn die Lage in Europa und auch in Deutschland?
Also man muss, glaube ich, schon sehen, dass unabhängig davon, wie weit wir weg sind von den USA, die USA natürlich immer auch eine gewisse Strahlkraft haben. Also was in den USA passiert, kommt in irgendeiner Weise auch in Deutschland an. Es gibt so dieses Sprichwort, dass man sagt, wir sind den USA immer 5 Jahre hinterher. Wollen wir hoffen, dass es nicht so ist. Ich glaube aber, man kann das auf verschiedenen Perspektiven sehen. Also wir haben das Projekt begonnen mit der Idee, dass wir uns eigentlich damit auseinandersetzen wollen, wie können wir Desinformation effektiv im digitalen Raum begegnen. Und digitaler Raum heißt natürlich vor allem in den sozialen Medien. Diese sozialen Medien sind in der Regel amerikanisch. Man denkt an Twitter, an Facebook oder eben auch an andere Plattformen. Und wir sind eigentlich lange Zeit von der Idee ausgegangen, dass viel über die Plattformen laufen muss. Also dass man beispielsweise die Inhalte stärker moderiert, dass man plattformseitig Maßnahmen ergreift, um eben die Verbreitung von Desinformation zu verhindern, um beispielsweise das Teilen von Fake News oder Ähnlichem zu erschweren. Das basiert aber auf der Idee, dass man mit den CEOs, den Geschäftsführern dieser Plattform gut zusammenarbeiten kann. Und wenn Sie mal sich ein Video angucken von der Amtseinführung Donald Trumps im Januar und sich angucken, wer in der ersten Reihe saß hinter ihm, werden Sie schnell zu dem Entschluss kommen, diese Interessen könnten vielleicht nicht im europäischen Sinne gelagert sein. Und ich glaube, das ist ein Problem, denn das mag zwar über die letzten Jahre angekommen sein, aber wir haben eben häufig und sehr stark darauf gesetzt, dass wir uns mit diesen Plattformen in den Weisungen auseinandersetzen. Das heißt, eigentlich muss jetzt der Schwenk kommen darauf, dass wir die Menschen ausbilden, daran besser Desinformationen zu erkennen oder die Manipulationsversuche zu erkennen, die eben auf die Leute einprasseln im Internet. Da sind wir dran. Das ist nicht so ganz einfach, weil eben auch das Ausrollen von beispielsweise Trainingsprogrammen oder Ähnlichem oder Interventionen, die darauf abzielen, eben zum Beispiel digitale Kompetenzen aufzuballen, das würde über die Plattformen sehr gut funktionieren. Aber zum einen glauben wir eben nicht, dass die noch dabei sind. Und Dementsprechend müssen wir jetzt Alternativen suchen. Und diese Alternativen suchen wir gerade, aber so weit sind wir noch nicht.
Einen kleinen Peek, an was Sie da denken könnten?
Naja, also ich glaube, das ist aber jetzt meine persönliche, noch nicht durch meine Arbeitsgruppe validierte Meinung. Ich glaube, was auch symbolisch sehr interessant wäre, wenn wir stärker ins Zwischenmenschliche reingehen. Also eine dieser Grundprobleme, denen uns begegnet, ist Polarisierung. Polarisierung maßgeblich auch durch die Desinformation in den sozialen Medien befördert. Und Polarisierung lässt sich nachweislich relativ gut abbauen im individuellen Kontakt. Dass man eben beispielsweise den Arbeitsplatz nutzt, um politisch ins Gespräch zu kommen. Man muss sich ja nicht parteipolitisch einig sein, aber man kann sich ja zumindest über gewisse Positionen oder generell die positive Haltung zur Demokratie einig sein. Und ich glaube, wir müssten viel stärker auch auf politische Bildung in den Schulen, Berufsschulen und auch in den Universitäten nachdenken. Denn ich glaube, wir haben uns in eine Lage verlaufen, die grundsätzlich als problematisch zu bewerten ist. Und wir müssen jetzt versuchen, zügig zu handeln. Das ist auch im gesamteuropäischen Kontext nicht so immer ganz einfach. Aber ich glaube, es wird jetzt Zeit und wir sollten diesmal wirklich den Schuss auch ernst nehmen.
Wissenschaft unter Druck, wie sichern wir die Freiheit der Forschung? Das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und auf dem Podium sind die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Frau Professorin Dr. Geraldine Rauch, Herr Professor Dr. Wolfgang zu Kastell vom GfZ Helmholtz Zentrum für Geoforschung in Potsdam und Herr Dr. Christoph Arbeits, Verhaltenswissenschaftler und Wissenschaftskommunikator von der Universität Potsdam und vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Herr Arbeits, Sie haben ja mitgeschrieben an einem Anti-Autokratie-Handbuch. Da wird unter anderem eben über Polarisierung gesprochen. Die drei Ps, könnten Sie die nochmal kurz erläutern?
Polarisierung, eben eines dieser Ps, dann Populismus und Postwahrheit. Und diese, also Postwahrheit im Sinne von Desinformation, die Abkehr davon, dass wir uns darauf einigen können, was wahr ist und was nicht. Und diese Kombination dieser drei Elemente führt eben dazu, dass man eher dazu gewillt ist, und das ist so eine unserer Hauptarbeitshypothesen, dass Demokratien vor allem dann autokratisch werden, wenn politische Eliten demokratische Normen verletzen. Mhm. Denn jedes noch so gute Gesetz, jede noch so gute Verfassung hat notwendigerweise Lücken. Und diese Lücken werden gefüllt durch Normen. Und Normen sorgen dafür, dass quasi zusammen mit der Verfassung das politische System einigermaßen stabil bleibt. Diese Normen sind aber nicht durchsetzbar. Die hängen mehr oder weniger davon ab, dass das politische Führungspersonal an ihnen festhält. Und sowohl Populismus als auch Polarisierung als auch Postwahrheit erleichtern es autokratisch gesinnten Politikerinnen und Politikern, diese Normen zu verletzen. Denn wenn ich meinen Wählerinnen und Wählern sage, passt auf, wenn mein politischer Konkurrent drankommt, dann macht er das, das, das und das. Das wird für euch alles ganz, ganz schlecht ablaufen. Wenn zu diesem Zeitpunkt gewisse Gruppen in der Gesellschaft bereits so stark polarisiert sind, dass sie tatsächlich auch ihre Mitmenschen als potenzielle Gegner wahrsehen, also nicht als politische Gegner, sondern wirklich als Feinde, dann greifen solche Lügen letztlich, die Desinformation, viel, viel besser. Und wenn ich zusätzlich eben populistische Werkzeuge einsetze, beispielsweise indem ich sage, ich kann als Einziger eure Probleme lösen. Ihr seid quasi das wahre Volk und die anderen sind eben eigentlich nicht zugehörig und wir müssen eigentlich was dagegen tun, dass uns hier die anderen ausnehmen. Wer dann tatsächlich dieses wahre Volk wäre, wird natürlich dann durch den populistischen Herrscher bestimmt. Und in dieser Kombination führt es eben dazu, dass wir eher Probleme haben, die Demokratie zu wahren. Denn es ist viel einfacher, Normen zu verletzen, wenn die Leute untereinander sich nicht mehr riechen können und ich eben mit Desinformationen um mich werfe.
Können wir den Begriff Normen mal ein bisschen griffiger machen? Haben Sie ein Beispiel dafür?
In der klassischen Literatur, die sich mit diesem demokratischen Rückschritt, in der Fachliteratur wird es als Democratic Backsliding bezeichnet, die sich damit auseinandersetzt, die sagen, es gibt im Prinzip zwei Normen. Einerseits die Norm, dass man nicht alles, was juristisch machbar ist, auch unbedingt umsetzen sollte. Also zum Beispiel in den USA war es in der Regel ja so, dass der amtierende Präsident den obersten Gerichtshof besetzen konnte. Das war eigentlich eine Norm über viele Jahrhunderte. Jetzt war es in der letzten Amtszeit von Barack Obama aber bereits so, dass der republikanisch geführte Senat ihm quasi das verweigert hat. Und damit fand ein Normbruch statt. Denn das ist zwar okay, das so zu machen, aber eben sagen wir, die politische Haltung, die politische Kultur, die damit verbunden war, sah eben anders aus. Und sicherlich ist es auch Sprachgebrauch. Also wir hatten ja hier in Deutschland jüngst die Stadtbilddebatte. Und es ist sicherlich in einer Zeit, in der wir leben, die auch sehr krisenbehaftet ist, besonders wichtig, dass man auf bestimmte Wortwahl achtet, die eben ausgrenzend ist. Oder zumindest, da geht es nicht mal um das faktische Ausgrenzen, es geht um die Wahrnehmung, dass potenziell als Ausgrenzen verstanden werden könnte. Denn letztlich geht es darum, das gesellschaftliche Zusammenleben, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in irgendeiner Weise zu fördern und zu stärken, weil man gerade sieht in den USA, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Und man muss sehr konsequent darauf achten, dass man eben als Politikerin oder Politiker sehr stark, eigentlich heute noch stärker als vielleicht vor 10 Jahren, mit Anstand führt und eben auf den Schutz dieser politischen Kultur, der eben auch unser System zusammenhält, besonders Wert zu legen.
Da hat man ja auch das Gefühl, dass der Blick manches Mal doch in die USA reichte, um eventuell eine Normverletzung zu erleichtern hierzulande?
Ja, ganz genau. Also die USA haben eben eine gewaltige Strahlkraft. Also nicht umsonst sagt man ja, dass die USA Shining City on the Hill sind, also Land of the Free and Home of the Brave. Also es hat schon eine gewisse auch internationale Strahlkraft. Wenn man irgendwie an eine Demokratie denkt, dann hat man vielleicht auch erstmal die USA im Kopf. Und wenn da der Laden nicht richtig läuft, dann kann man natürlich auch eher mal mit dem Finger in die USA zeigen und sagen, pass auf, guck mal, bei denen läuft das doch auch so. Warum machen wir das hier nicht auch?
Damit richten wir mal den Blick auf Deutschland. Auch wenn man den Blick vor die eigene Haustür richtet, gibt es besorgniserregende Tendenzen. Frau Rauch, das haben Sie in einem Gastbeitrag geschrieben für die Frankfurter Rundschau. In Deutschland heißt Wissenschaftsfreiheit Verfassungsrang. Kann man sich darauf nicht verlassen?
Also da fallen mir mehrere Beispiele ein, die zeigen, wie es hier abgeht. Fördergeldaffäre ist das eine, Frau Stark-Watzinger. Und ich glaube, alle noch wissen noch den Zusammenhang. Es gab im Protestcamps an der Freien Universität Berlin, die polizeilich geräumt wurden. Dagegen gab es Widerspruch und es gab einen offenen Brief. Was in dem Brief stand, kann man teilen oder nicht teilen. Tatsache ist, dass daraus eine Bild-Zeitungskampagne mit Bildern einiger dieser Unterzeichnenden war und Klarnamen. Und Frau Stark-Watzinger eben auch der Bild-Zeitung Zitate gegeben hat, dass sie anzweifelt, dass diese Unterzeichnenden auf dem Boden des Grundgesetzes handeln und ja offensichtlich in Auftrag gegeben hat oder zumindest wird das in dieser Fördergeldaffäre postuliert, prüfen zu lassen, ob man diesen Menschen potenziell Fördergelder entziehen kann. Und das ist natürlich eine Vermengung, muss man sagen. Man kann politische Meinungen teilen oder nicht teilen, aber zu sagen, den politischen Gegnern, und das passt ja sehr gut von dem, was Sie gerade sagen, sind sozusagen die anderen, die muss man irgendwie ausgrenzen und denen muss man irgendwie etwas entziehen. Wohlgemerkt, da ist dann vielleicht ein Professor für Mathematik oder für Biologie dabei, der aufgrund seiner politischen Haltung zu Demonstrationen oder zu Nahost in einem komplett anderen Forschungsgebiet beschränkt werden soll. Das ist natürlich schon wirklich wahnwitzig. Und da muss man auch sagen, dass es nie so richtig aufgeklärt wurde, dass es unter Verschluss gehalten wurde. Und da hat sich eigentlich keine Partei so richtig mit rumbekleckert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ein anderes Beispiel ist, hier in Berlin hatten wir die furchtbaren Stürmungen des Präsidiums der Freien Universität. Das will ich überhaupt nicht beschönigen. Nichtsdestotrotz, wenn Personen so etwas tun, dann gehören sie natürlich vor Gericht gestellt und dann müssen Gerichte entscheiden. Was aber versucht wurde in Berlin, ist hier teilweise Personen auszuweisen, obwohl sie, glaube ich, EU-Staatsbürger waren, bevor diese Gerichtsprozesse überhaupt stattgefunden hatten. Und da muss man natürlich auch sagen, das hat überhaupt nichts mehr mit Gewaltenteilung zu tun. Das ist abartig. Es war in den Medien, aber ich finde noch relativ verhalten. Und das sind jetzt mal zwei Beispiele, wo ich einfach sagen muss, auch die Aufklärung dieser Fälle und auch, also es gab einen Aufschrei, aber der ist dann auch wieder verhallt. Und das zeigt ja aber sehr deutlich, dass es halt auch teilweise politische Akteure sind, die jetzt noch an der Macht sind, dass diese Tendenzen in Deutschland halt politisch auch möglich sind.
Also Unabhängigkeit der Hochschulen, Universitäten von den Regierungen nicht wirklich gegeben?
Also gerade in Berlin ist es natürlich das Pflaster, wo ich mich am besten auskenne, aber gibt es natürlich zahlreiche Beispiele, wo PolitikerInnen sich auch in den Medien geäußert haben, wer wo sprechen darf oder nicht sprechen darf. Und auch da geht es wieder nicht darum, wie man zu einzelnen RednerInnen steht, ob man sie gut oder schlecht findet oder die Beiträge gut oder schlecht findet. Aber die Frage ist doch, ob PolitikerInnen, die sich teilweise gar nicht mit dem Ressort als solche beschäftigen, sowas medial kommentieren müssen oder auch Erwartungen formulieren sollten, weil das natürlich Druck auf Universitäten ausübt. Und ja, also was man so hört im wissenschaftspolitischen Raum, ist, dass dieser Druck auch nicht nur über die Medien gespielt wurde, sondern auch sehr viel konkreter hintenrum gespielt wurde.
Sie selbst setzen eher auf Konfrontationen mit der Politik. Nun sind Sie bei den turnusmäßigen Wahlen für das Präsidialamt Ihrer Uni gerade nicht wiedergewählt worden. Ihre Nachfolgerin, Frau Denise, und auch Ihre Amtskollegen an der FU und HU in Berlin setzen eher auf politische Neutralität. Glauben Sie, dass Ihre Abwahl oder Nichtwiederwahl was mit dieser politischen Konfrontation zu tun hat?
Also ich glaube ganz sicher, dass es was damit zu tun hat. Allerdings Beispiele, die ich gesagt habe, haben nichts mit politischer Neutralität zu tun, weil ich jetzt gar nichts über einzelne Parteien gesagt habe, sondern über ein Fehlverhalten von bestimmten politischen Akteuren bei der Gewaltenteilung, bei der Hochschulautonomie, bei der Frage, wo Gerichte zu entscheiden haben, wo die Politik zu entscheiden hat. Und das hat etwas gar nichts mit politischer Neutralität oder Parteienpolitik zu tun. So. Und also ehrlich gesagt werde ich lieber abgewählt dafür, dass ich mich dafür einsetze, als im Amt zu bleiben und den Kuschelkurs mitzumachen.
Ihnen wird ja gerne vorgeworfen, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, dass Sie so offen Ihre Meinung sagen. Sind wir mittlerweile in Zeiten, wo das abgeraten ist, wenn man Hochschulleiterin sein möchte?
Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Grundsätzlich bin ich natürlich auch offen für Kritik und es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden, seine Meinung zu äußern. Und an der Art und Weise, wie ich das getan habe, kann man natürlich auch berechtigte Kritik haben und dafür bin ich auch sehr offen. Und es gibt auch viele andere tolle Leute, die ihre Kritik auf andere Weisen kundtun. Das kann man ja sehr unterschiedlich machen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass es diesen Druck einfach gibt von verschiedenen Seiten, jetzt nicht nur aus der Politik, auch von den Medien, bestimmten Medienvertretern und auch anderen gesellschaftlichen Akteuren. Und wenn man ein ruhiges Leben haben will, dann ist es wahrscheinlich einfacher, seine Meinung nicht zu kundzutun.
Wenn man jetzt das Gegenteil sagt, gerade als Person in Position, sollte man Standing beziehen, sich nicht wegducken? Vermischt sich da vielleicht Meinungsfreiheit mit Wissenschaftsbedarf?
Ich glaube, das Thema Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit vermischen sich ganz grundsätzlich. Wir hatten es jetzt vorhin hier über Klimaforschung. Da sieht man das ja. Das ist in den USA, aber teilweise auch in Deutschland, ein sehr ideologisiertes Thema. Es ist sozusagen als Thema zum Beispiel bei der AfD oder auch bei anderen Parteien ganz klar in den Parteiprogrammen mit enthalten, ob der Klimawandel existiert, ja oder nein. Und natürlich ist es trotzdem gleichzeitig ein wissenschaftliches Thema. Also das heißt, es ist ein Thema, was politisch auch mit instrumentalisiert wird, sicherlich auch, wo populistische Thesen aufgestellt werden, wo es um Meinungen geht, aber wo es eben natürlich auch um Wissenschaft geht. Und dafür gibt es auch zahlreiche andere Beispiele. Das ist zum Beispiel die Gender- und Geschlechterforschung, postkoloniale Studien oder letztlich Forschung zum gesamten breiten Bereich Nahost aus verschiedenen Richtungen. Das polarisiert halt sehr stark. Da gibt es persönliche Meinungen, aber es gibt natürlich auch Forschung dazu. Und insofern ist es nicht so haarscharf zu trennen.
Man ist da relativ schnell im Umfeld des Themas Selbstzensur. Herr zu Castell, gibt es da unter Ihren Wissenschaftskolleginnen und Kollegen in der Forschung, in der Kommunikation schon Menschen, wo Sie sagen, da ist schon irgendwie so ein bisschen Selbstzensur, die kommt, die ja so eine Art Vorreiter ist für, man versucht sich ein bisschen wegzuducken.
Sie benutzen ein sehr starkes Wort für ein Phänomen, was viel selbstverständlicher in der Wissenschaft ist, als man das so gemeinhin denkt. Wissenschaft hat als Ziel, Wissen zu erzeugen. Und wie machen wir das? Und jetzt sage ich es etwas plakativ, indem wir Geld verbrennen und nicht Geld erzeugen. Das heißt aber, jetzt drücke ich es etwas charmanter aus, Wissenschaft lebt heute immer noch vom Mäzenentum. Und der Mäzen ist die Gesellschaft. Und was wir forschen können, wo wir Wissenschaft betreiben, hängt davon ab, was, wenn ich es jetzt vorsichtig formuliere, die Gesellschaft trägt, wenn die Politik sich dafür einsetzt, dort Geld hinzuschieben. Ich kann aber auch sagen, je nachdem, wie aggressiv ich das formulieren will, auch, wo die Politik den Fokus hinlenkt. Und durch Förderprogramme steuern wir ganz normal Wissenschaft. Das ist ganz normal im Alltag. Ich möchte es gar nicht jetzt mal so politisieren, ja, aber es verlieren auch wirklich wichtige Wissenschaftszweige einfach ihre Bedeutung, weil man einfach die Fördermöglichkeiten dafür austrocknet. Ja, das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die aber auch eine Rolle spielt, ist natürlich auch das Wissenschaftssystem als solches. Wir haben ein Prinzip, was man hinterfragen kann, das wäre eine interessante Diskussion mit dem Herrn Abels, nämlich das ökonomische Prinzip 1:1 auf die Wissenschaft übertragen. Jetzt kann man sich fragen, ist das ein für die Wissenschaft adäquates Prinzip, ja oder nein? Wenn ich jetzt aber sage, unbedingte Kompetition ist die Ultima Ratio, auch in der Wissenschaft, dann entsteht dort auch ein ökonomischer Effekt, der mit dem Wissenschaftsuntersuchungsobjekt nichts mehr zu tun hat, sondern der entsteht durch Masse, durch Mehrheit. Und auch da gibt es selbstverständlich Dinge, auch Forschung, die man vielleicht nicht macht, weil sie vielleicht in der Community nicht opportun ist, weil man die Arbeiten dazu nicht veröffentlicht kriegt, weil man aber selber daran gemessen wird als Doktorandin, als Doktorand, ob man nach einer relativ limitierten Zeit 2-3 Publikationen zusammengebracht hat. Ne? Also auch da findet eine ganz klare Selbstzensur statt. Mhm. Themen, die nicht veröffentlicht werden können. Dann ein drittes Beispiel, was ich noch nennen möchte, um vielleicht da auch noch ein bisschen Sensibilität dafür zu decken. Wir führen in Deutschland immer sehr gerne eine Diskussion, die sagt Wissenschaft und dann kommt als nächstes Innovation und dann kommt Arbeitsplatz. Wenn ich das so verkürzt führe, die Diskussion, dann haben langfristige Themen dieses an Dingen mal forschen, wo ich noch nicht weiß, was rauskommt, aber vielleicht nutzt das in 50, in 80 Jahren jemand und rettet damit Leben. Ja, diese Forschungsthemen haben es grundsätzlich viel, viel schwerer, weil die nicht zeigen können, wie ich im Rahmen einer jetzt schließe ich mich ein bisschen an, politischen Legislaturperiode, damit Arbeitsplätze schaffen kann. Ja, also ich glaube, wir sollten hier nicht so tun, als sei die Wissenschaft vollkommen losgelöst. Die Wissenschaft ist Teil unserer Gesellschaft. Wir sehen an der Wissenschaft exemplarisch, wie an vielen anderen Dingen auch, die Tendenzen in unserer Gesellschaft. Wenn ich jetzt noch den Bogen zum Anfang spanne, Sie haben das so nett gesagt, wir haben Trump nicht mitgewählt. Nicht direkt haben wir ihm ins Amt verholfen. Aber natürlich ist es so, und das haben wir in Corona sehr, sehr deutlich gemerkt, dass wir natürlich auch zu der Wissenschaftsskepsis beitragen, zu einer Diskussion, die nicht mehr faktenwissensbasiert ist, weil die Wissenschaft nicht immer die Antworten liefern kann, weil die Wissenschaft vielleicht manchmal auch den Fehler macht, zu behaupten, sie hätte die gesellschaftliche Lösung, den Konsens der Gesellschaft. Aber eigentlich hat sie eine Debatte. Und das haben wir in Corona an vielen Stellen sehr, sehr deutlich gesehen, dass die Gesellschaft mit der Art und Weise, wie Wissenschaft sich fortbewegt, auch nicht eins zu eins umgehen kann. Und da fehlt eine Aufgabe dazwischen. Da fehlt die Aufgabe dazwischen einer Politik, die auf Basis der Erkenntnis, die die Wissenschaft liefert, Vorschläge macht für Entscheidungen, für Rahmensetzungen. Ja, und wenn das wegbricht, wenn sich das verändert, wenn das sich in eine Richtung bewegt, wo man sagt, naja, faktenbasiert kriege ich heute nicht mehr so Stimmen dafür, ist nicht mehr so populär und so weiter und so fort. Wenn diese Postwahrheiten da quasi spruchfähig werden, ist in meinen Augen eine der schlimmsten Konsequenzen der Trump-Administration, was heute wirklich aussprechbar geworden ist. Wenn so eine Bewegung ist, dann tut sich eine Wissenschaft grundlegend schwer. So, und dass sich jetzt dann Menschen, die davon abhängig sind, die auch irgendwie Arbeitsverträge wollen, die auch ihr Leben unterhalten wollen, dass die dann anfangen, sich danach zu richten und zu orientieren, ist, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehbar. So, Sie haben es Zensur genannt, nennen wir es Zensur.
Ja. Aber fehlt da nicht noch ein ganz grundlegender Blick auch darauf, dass es vielleicht eine mangelhafte Wissenschaftskommunikation ist, die derzeit betrieben wird? Die Erklärung, warum braucht es überhaupt die Wissenschaft in die breite Gesellschaft? Dass da vielleicht mehr passieren muss, Frau Rauch?
Also grundsätzlich glaube ich, dass es ganz hervorragende Formate und auch Akteure im Bereich der Wissenschaftskommunikation gibt. Sie haben vorhin das Beispiel Corona genannt, da sieht man das ja zum Beispiel mit Christian Drosten, der sich da sehr bemüht hat, aber es gibt auch ganz viele andere Akteure, die sich da sehr stark bemühen und es gibt auch tolle Medienformate, die dafür eine Bühne bieten. Gleichzeitig ist es auch bei den Medien so, dass sie zunehmend polarisieren und zunehmend auch polemischer agieren. Und von manchen Medien wissen wir das vielleicht schon lange und wundern uns nicht mehr so sehr darüber, aber von manchen ist es auch neu. Also das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie Journalismus funktioniert oder auch finanziert ist, dass wir immer mehr auf Klick zahlen. Wie oft wird etwas gesehen? Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich jetzt von früher klassischen Tageszeitungen, die man sich einfach in Papier gekauft hat. Hat damit sicherlich auch was zu tun, aber es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen sehen in den Medien, dass gar nicht immer unbedingt der Kern ist, etwas objektiv zu berichten von der Sachlage, manchmal vielleicht auch von unterschiedlichen Blickwinkeln, sondern dass es eben eher so darum geht, jetzt etwas reißerisch darzustellen. Und zwar nicht nur von solchen klassischen Medien, die das schon immer so gemacht haben, sondern oft auch jetzt von etablierteren Medien.
Aber wie erklären Sie sich das? Sind wir eine Gesellschaft, die im Umbruch ist?
Eine Erklärung habe ich ja gerade geliefert, dass ich denke, dass es auch was damit zu tun hat, wie sich Journalismus oder Medien finanzieren und dass wir natürlich viel schnelllebiger geworden sind, auch durch Social Media und natürlich klassische Medien auch irgendwie konkurrieren mit Social Media, die immer schneller sind, immer offen sind und alles direkt posten können.
Aber nur weil die Printpresse jetzt wegfällt, ist es ja nicht unbedingt, dass da der große Geldtopf wegfällt, sondern also die Finanzierung ist ja immer ein Problem oder eine Frage jetzt sozusagen beim Journalismus. Für mich erschließt sich jetzt noch nicht genau, woher dieser Turn kommt. Ist das wirklich aus einem, also der wahrgenommene Turn, ist das wirklich aus einer, wie Sie sagten, Herr Abels, Normverletzung, dass das wirklich in jede Faser der Gesellschaft und der verschiedenen Ebenen geht, sodass dann irgendwann auch der Journalismus betroffen ist, weil es ja ähnlich wie bei Wissenschaftlern, bei Medizinern, beim Journalismus rein theoretisch auch natürlich Prinzipien gibt, an die man sich hält. Und da wundert man sich dann, dass eine Polarisierung im Endeffekt zunehmend anscheinend zu beobachten ist. Und ich glaube nicht, dass das nur was mit finanziellen Sachen zu tun hat. Und ich versuche gerade herauszufinden, wo da der Motor ist. Vielleicht können Sie mir da helfen.
Ich gebe Ihnen zumindest mal zwei Thesen, die jetzt aus meiner Perspektive, mich interessieren komplexe Systeme. Und wenn Sie mal anschauen, was sind Treiber in komplexen Systemen. So, und die eine Hypothese, die ich Ihnen gebe, ist die Aufmerksamkeitsspanne. Das klassische Wissenschaftsformat ist ein Buch und ein Buch passt halt leider nicht in einen Tweet. Und das macht dann manche Dinge auch ein bisschen schwierig, Gleichzeitig ist die Wissenschaft natürlich vorangeschritten. Ja, wir haben ja heute nicht mehr die Universalgelehrten eines Leonardo da Vinci, weil die Menschen dümmer geworden sind, sondern weil aufbauend auf der Erkenntnis, die wir in den Jahrhunderten seitdem gesammelt haben, das einfach nicht mehr so einfach in einen menschlichen Kopf reinpasst. Also brauche ich oft auch ein bisschen Zeit, einmal einen Zusammenhang zu erklären. Und wenn mir dann der Tweet nicht ausreicht, gehe ich Kompromisse ein. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, den wir nicht vergessen dürfen, ist der Effekt der Digitalisierung insgesamt. Und da sehe ich zwei Dinge, die die Digitalisierung tut. Das eine ist eine ungeheure Beschleunigung. Und das zweite ist auch eine, wir nennen das oft Demokratisierung, aber Demokratisierung heißt auch eine Entfilterung, wenn man so will. Was Sie heute machen können, ist, dass Sie eine, egal ob wahr oder falsch, Aussage raus in die Welt geben und Sie kriegen ungeheuer schnell Reaktionen dazu und je nachdem, wie die laufen, haben sie sehr schnell einen selbstverstärkenden Effekt. Ja, jetzt treffe ich hier eine Aussage, die irgendjemandem nicht gefällt. Diese Herrschaften hier, die sich jetzt die Zeit genommen haben, vielen Dank dafür und eine Stunde hierher kommen und uns zuhören, sie haben offensichtlich noch Geduld. Aber jemand anders hat die Geduld nicht und postet sofort, während ich hier noch rede, irgendwas dazu. Auf diesen Post wird sofort reagiert. Ich verlasse diesen Raum und es gibt schon Tausende, Hunderttausende von Tweets da draußen. Ja? Wie will ich das noch kontrollieren? Will ich da noch Meinung steuern? Und da muss ich gar nicht so sehr auf die Medien alleine schimpfen. Die Medien haben genau das gleiche Problem, dass sie da irgendwie reagieren müssen. Also diese Beschleunigung und diese Blasenbildung, die dadurch entsteht, die Diversifizierung oder Clusterung der Gesellschaft, die dann auch in ihren eigenen Blasen Dinge einfach selbst verstärken und sich damit vielleicht auch entfernen, die ist sehr spannend zu beobachten.
Ja, wie kriegt man das denn jetzt in den Griff? Das klingt so ein bisschen so, als hätten wir eine Riesenwelle, die kommt und die uns einfach überrollt.
Ich schließe mich da gern Herrn Abels an. Ich sehe das neutral. Ich möchte es beim besten Willen nicht verteufeln. Mhm. Aber was wir lernen müssen, ist, diese Mechanismen zu verstehen und mit diesen Mechanismen umzugehen. Wenn ich sie verstehe, wenn ich mit ihnen umgehen kann, kann ich sie auch einsetzen. Und dann überlasse ich es den Experten. Das war jetzt Stammtisch.
Herr Abels.
Also ich glaube, ich schließe mich da allem Gesagten an. Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsökonomie sicherlich ein Problem ist, dass eben Aufmerksamkeit als solches heute einfach eine Währung ist. Und wenn ich eben meine Zeit mit bestimmten Medien verbringe, kann ich sie nicht mit anderen Medien verbringen. Und meine Aufmerksamkeit wird eben über Werbegeld direkt in finanzielle Ressourcen übertragen. Ich würde aber nochmal zur Wissenschaftskommunikation zurückkommen. Ich werfe mal eine provokante These in den Raum. Wir haben auf jeden Fall gute Wissenschaftskommunikatorinnen und Wissenschaftskommunikatoren und gute Formate. Ich glaube aber, wir sind trotzdem noch in erheblichem Maße verbesserungswürdig. Denn wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und einfach mal frage, was assoziieren 10 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger mit dem Begriff Elfenbeinturm? Dann bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass das mehr als die Hälfte sein wird. Und ich glaube, da haben wir ein Problem. Denn man sieht das in den USA ja gerade einigermaßen gut, dass eben Wissenschaft, aber auch Journalismus gerne auch als erstes abgesägt wird. Und wenn man in opportunistischem Sinne sagen will, aus Selbstschutz, sollten wir schon damit anfangen, so den Wert von Wissenschaft stärker herauszustellen. Und Sie haben völlig recht, das Hauptwissenschaftskommunikationsformat ist das Buch. Man muss sich aber fragen, ist das noch zeitlich angemessen? Weil ich glaube, wir haben als Wissenschaft einfach eine Bringschuld. Wir werden von den Bürgerinnen und Bürgern finanziert, eben auch von solchen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht das große Glück und das Privileg hatten, an einer Universität zu studieren oder an einer Universität ausgebildet zu werden. Und dementsprechend ist da vielleicht auch die Distanz einfach zu einer Hochschule oder zum gesamten Wissenschaftsinstitutionen Wissenschaft größer. Und ich glaube, wir müssen da sehr viel stärker auch herausstellen, was die Wissenschaft alles tut, was die Wissenschaft kann und was die Wissenschaft aber auch gegebenenfalls braucht. Und ich glaube, wenn man da stärker mitarbeitet, noch stärker Formate zu erdenken, mit denen man die eigene Forschung auch unters Volk bringen kann, salopp gesagt, das wäre durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Aber es ist eben zeitintensiv, es ist durchaus kompliziert, weil eben versuchen Sie ein Buch in einen Tweet zu pressen, das wird durchaus etwas schwierig, aber man muss eben gucken, was sind Formate, die da funktionieren.
Da hätte ich vielleicht noch eine Bemerkung oder Rückfrage dazu. Also ich teile völlig Ihre Einschätzung, dass wir in der Wissenschaftskommunikation auch noch besser werden müssen, beziehungsweise dass es auch ein Anreiz sein muss für die Wissenschaft, ja, dass wir da aktiver sind. Gleichzeitig ist es aber mein Anschein, also es ist nicht mein Forschungsgebiet, dass es schon so ein gängiges Schema von Autokratien ist, dass gerade AkademikerInnen angegriffen werden und dass es jetzt eben nicht nur so in den USA ist und dass man, also das haben Sie so jetzt auch nicht gesagt, aber dass man es nicht assoziieren sollte, so von wegen, die WissenschaftlerInnen sind ja selber schuld, sie kommunizieren nicht richtig, sondern gerade Autokratien greifen WissenschaftlerInnen, AkademikerInnen vermehrt an. Das haben wir schon in der NS-Zeit erlebt. Und insofern glaube ich schon, dass es diese Parallelen sich halt auch in erstarkten Autokratien einfach auch wiederholen.
Ne? Ja, ja, unbedingt. Also ich wollte nicht insinuieren, dass in irgendeiner Weise quasi Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst schuld wären, dass sie jetzt durch das autokratische System angegangen werden. Ich glaube nur, dass wir eben noch stärkeren auch Schutz aus der Bevölkerung heraus erwarten können oder erwarten dürfen, wenn die Relevanz von Wissenschaft auch für die Stabilität des demokratischen Systems nochmal in den Vordergrund gerückt wird. Und dann ist es auch schwieriger, und das ist ja so ein klassisches Jagdprinzip von autokratisch gesinnten Politikerinnen und Politikern, erstmal die schwachen Tiere von der Herde zu trennen. Und dann nimmt man eben vielleicht die Orchideenfächer. Das erschließt sich einfach nicht so schnell, wie wenn der Mediziner oder die Medizinerin sagt, klar, ich heile Krebs. Da ist der unmittelbare Nutzen größer. Aber man darf sich eben gar nicht in diese Nutzendebatte reindrücken lassen, weil sobald man da ankommt, hat man irgendwie ein Thema, weil es immer eine Wissenschaftsdisziplin gibt, die noch einen größeren Nutzen hat und warum dann nicht alle anderen absägen und die ganzen Ressourcen da reinstecken. Ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass man in der Breite Wissenschaft möglichst resilient macht, aber eben auch salient in den Köpfen der Menschen.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium, Frau Professorin Dr. Geraldine Rauch, Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Herr Professor Dr. Wolfgang zu Castell vom GfZ-Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam und Herr Dr. Christoph Abels von der Universität Potsdam und vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema Wissenschaft unter Druck, wie sichern wir die Freiheit der Forschung? Unsere Diskussion können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Jessica Wiener und ich sage danke fürs Zuhören.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.